Podcast aus der Lokalwerkstatt. Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode von 4830, unserem Podcast aus der Lokalwerkstatt. Und ich freue mich heute besonders, einen Gast zu haben, den ich schon länger kenne, dessen Arbeit ich schon mit dem GT Info seit vielen Jahren begleite. Und das ist ein Gast, ein weiblicher Gast, den auch viele Gütersloherinnen und Gütersloher kennen, weil diese Arbeit so stark auch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, dass fast jeder hier in dieser Stadt unseren Gast Inge Rehbein kennt. Inge Rehbein, das ist ein toller Anlass, dass du da bist, und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Danke, Markus, für die Einladung.
Super, Inge. Du hast in unserem Vorabgespräch kurz darüber gesprochen, dass es dir sehr am Herzen liegt, über die Gründung zu sprechen. Du hast die Suppenküche, die Gütersloher Suppenküche, im Jahr 2002 gegründet. Was war der Grund, was waren die Beweggründe dafür?
Ich wollte einfach Menschen, die sich keine kostenlose warme Mahlzeit leisten können, bei uns in der Einrichtung, die bis dahin nur auf dem Papier existierte, Hilfestellung geben und sie wieder in den Mittelpunkt rücken für alles, wo sie einfach kämpfen müssen.
Die Suppenküche ist eine Institution, die insbesondere Menschen, ja, ganz bedürftige Menschen anspricht, Menschen, die so auch sehr viel stark mit Armut zu tun haben. Eine grundsätzliche Frage, gibt es das eigentlich hier in Gütersloh so extrem? Diese Stadt gilt ja als sehr reich.
Also 2002 war ja das Gründungsdatum im Mai, und ich habe für diese Einrichtung ein Konzept geschrieben. Mhm. Da habe ich einfach angefangen, 2001 meine Gedanken, wie möchte ich mit Menschen umgehen. Das wusste ich, weil ich Vorsitzende der Gütersloher Tafel gewesen bin und Mitbegründerin. Ich wollte einfach zeigen, dass es auch in Gütersloh arme Menschen gibt, die es wert sind, mit Hilfsangeboten zu bereichern.
Okay. Wie hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt, deine Arbeit oder die Situation in Gütersloh?
Also das war eine ganz spannende Zeit, denn nur mit einem Konzept kriegt man nichts gemacht. Aber das ist natürlich das Fundament, weil ich sage immer, ohne ein gutes Konzept keine gute Arbeit. Mhm. Und da habe ich dann ziemlich schnell den Leiter der Wohnungslosenhilfe, den ich auch jahrelang kannte, Volker Heinrich, davon überzeugt, dass ich fest entschlossen bin, hier in Gütersloh diese Einrichtung genauso umzusetzen, wie das im Konzept steht. Und der fand das auch auf den ersten Blick super gut, weil er mir dann sagte, er arbeitet momentan an dem aufsuchenden Projekt für Obdachlose, sprich ärztliche Versorgung. Mhm. Und diesen Teil hatte ich ja auch vor, in unsere Einrichtung zu etablieren.
Mhm. Welche besonders großen Herausforderungen haben sich so im Laufe der Jahre bei dir eingestellt?
Also die Herausforderungen haben sich nach und nach angekündigt. Ich brauchte erstmal eine Räumlichkeit, in dem ich arbeiten wollte oder kann. Das gestaltete sich ziemlich schwierig, denn die Immobilien, die leer standen, waren zu teuer. Und bei der Gelegenheit möchte ich einfach sagen, ich bin mit 0 Mark damals gestartet, und jeder weiß, wenn so ein Projekt ans Laufen gebracht werden muss, kostet es schon Geld.
Ja.
Und ich habe ja auch mal gearbeitet, ich bin zwar seit 9 Jahren Rentnerin und
Was ist denn ursprünglich deine Profession? Was hast du gelernt oder was hast du gemacht?
Also ich bin staatlich anerkannte Familienpflegerin und war aber auch in der Pflege in einem Altenheim tätig und habe mein Gehalt praktisch in den Beginn der Suppenküche gesteckt. Mhm. Ne? Bis ich dann soweit war, ein Spendenkonto zu eröffnen und. Ja. Ich habe mir gewünscht, dass jemand aus Gütersloh mir Starthilfe gibt, ganz klar. Ne? Und wenn man sich dann anschaut, dass ich ja nach einer längeren Suche Räumlichkeiten im Haus der Kirche, Kirchstraße 10a, gefunden habe, war es am Ende so, dass ich einen großen leeren Raum hatte, eine Küche, die eher haushaltsmäßig eingerichtet war, und einen Raum, den ich nutzen konnte für eine halbe Speisekammer.
Ja.
So, und dann kann sich jeder vorstellen, dieser Raum muss erstmal gefüllt werden mit Tischen, Stühlen, wenn wir nicht auf dem Boden sitzen wollen.
Ja,
also die Küche braucht eine professionelle Ausstattung. Auch erstmal so, dass wir beginnen können. Und wenn ich dann da drauf schaue, dann möchte ich einfach sagen, wir hatten nur einen Tag in der Woche, den wir zu Beginn aufgemacht haben. Aber dennoch braucht man all diese Dinge, um Gäste empfangen zu können.
Das war damals und wie sieht es jetzt aus? Wie ist die aktuelle Situation jetzt?
Die aktuelle Situation ist die, dass wir einen gut ausgestatteten Essraum, eine professionell eingerichtete Küche und alles andere dazu bekommen haben. Das ist die Entwicklung von mehreren Jahren. Und ich möchte
Jahrzehnten, ne?
Ja, durchaus. Und ich möchte dazu sagen, ich habe das nicht alleine gemacht. Ich war alleine, als es alles begonnen hat.
Ja.
Und dann haben wir peu à peu Ehrenamtliche gehabt, die uns unterstützt haben. Natürlich auch Menschen, die mit in der Entwicklung waren.
Mhm.
Und die sind wichtig.
Ja. Du hast also die Initialzündung gehabt, du hast das Projekt ans Laufen gebracht. Ich habe das vorhin eingangs erwähnt, wir unterstützen das auch journalistisch in unregelmäßigen Abständen. Ihr habt eine ganz tolle Presse und es gibt auch ganz viele Unternehmen oder Persönlichkeiten, die euch immer wieder unterstützen. Das heißt, ihr seid eigentlich finanziell ganz gut ausgestattet, um gute Hilfe leisten zu können. Ist das richtig?
Das ist richtig, aber das war ein weiter Weg, Markus.
Also das war ja auch grundsätzlich. So. Also am Anfang sind sie dir nicht alle... haben die
Nein, alle am Anfang war ich Klinkenputzen und habe mich einfach mal bekannt gemacht. Es kannte uns niemand.
Ja.
Und anfangs hast du mal die Frage gestellt, gibt es eigentlich so viele Arme in Gütersloh? Natürlich auch, die Tafel ist gewachsen, weil dort arme Menschen waren. Und das war für mich dann einfach auch der Grund zu sagen, ich möchte mit ihnen essen, ich möchte ihr Vertrauen haben und ich möchte Angebote entwickeln, die auf sie zugeschnitten sind und hilfreich sind.
Holt euch Inspiration für eure nächste Shoppingtour auf gt-shop.de.
Inge, zum Thema Armut möchte ich dir ganz gerne nochmal eine Frage stellen. Der 17. Oktober ist ein wichtiges Datum gewesen, jetzt jüngst. Das war der Internationale Tag zur Beseitigung von Armut. Und da war deine Suppenküche auch eine Station hier in Gütersloh bei der sogenannten Armutstour. Kannst du mir oder unseren Hörerinnen und Hörern etwas dazu sagen?
Seit 2003 sind wir jährlich zu diesem Datum auf dem Berliner Platz, wir als Gütersloher Suppenküche, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, um ihnen über Armut etwas zu erzählen und vor allen Dingen auch zu sagen, dass es sie hier in Gütersloh gibt.
Ja.
Und gleichzeitig stellen wir unsere Hilfsprogramme vor, die Armut bekämpfen oder lindern sollen.
Ja.
Seit circa 2 Jahren hat die Armutskonferenz, in der ich mitarbeite, den Gedanken entwickelt, eine Armutstour, eine Fahrradtour zu initiieren an wichtige Stellen, die in Gütersloh soziale Arbeit machen und sich mit Armut befassen. In diesem Jahr konnten wir nicht auf den Berliner Platz. Wir waren in unserer Einrichtung mit unseren Gästen und haben die Armutstour zu uns eingeladen, um einfach mal zu sehen, was passiert da bei uns.
Mhm. Und auf welche Resonanz ist das gestoßen? Also ist das, sind viele Leute, haben diese Armutstour begleitet? Wie war das mediale Interesse? Und kann das was bewirken für deine Arbeit, eure Arbeit der Zukunft?
Im Grunde ist es so, wenn die Armutstour bei uns vorbeikommt, wäre ich ja eigentlich auch dabei. Mhm. Aber ich halte es so, dass ich bei meinen Leuten bleibe, auch die Organisation mache für den Tag bei uns und dann 15 bis 20 radelnde, engagierte Menschen aus der Armutstour empfange. Entweder bei uns, wie in diesem Jahr in der Einrichtung Kirchstraße 10a oder auf dem Berliner Platz. Mhm. Und das ist sinnvoll, um einfach nach außen zu gehen und der Armut in Gütersloh, die ja total gestiegen ist, ja, in den letzten Jahren, ein Gesicht zu geben und eine Stimme.
Du sagst, das ist gestiegen. Wer ist arm? Ist das so eine, kann man das so in sozialen Schichten, kann man das so kategorisieren? Sind das nur Menschen, die obdachlos sind und kein Dach über dem Kopf haben? Oder ist die soziale Armut auch in anderen sozialen Schichten zu verorten?
Also die Steigerung und steigende Armut hier in Gütersloh ist nach Corona noch einmal sichtbar geworden. Nach der Inflationsrate, nach der Energiesituation und ich kann nur von unserer Einrichtung sprechen, da hatten wir einen Zuwachs, den ich mir so nie gedacht hätte. Es standen Schlangen von Menschen, die ihre Heizkosten nicht bezahlen konnten, die Leben Lebensmittel und alles das, was teuer geworden ist, nicht finanzieren konnten und die angewiesen waren auf eine kostenlose warme Mahlzeit. Was heißt das denn? Die Gütersloher Suppenküche hat bis dahin vor Corona 110, 120 Empfänger im Erwachsenenbereich gehabt. Und wir kochen zum Beispiel heute bis 300 Portionen jeden Tag. Ja. Denn diese Situation ist erstmal konstant geblieben.
Mhm.
Wir müssen uns als Einrichtung anpassen an steigende Gästezahlen.
Ja, du hast zusätzlich zur Suppenküche die Kinderküche, die Insel, gegründet. Für Familien auch oder Kinder auch in schwierigen Lebenssituationen. Wie kam es da zu dieser Idee und wie ist die Situation hier in Gütersloh bei den Kindern?
Nachdem wir den Erwachsenenbereich gegründet haben, stellte sich raus, dass vermehrt Familien dazustoßen, Kinder saßen neben Obdachlosen, Suchterkrankten und so weiter. Das passt eigentlich nicht. Und da kam dann der Gedanke auf, wir müssen eigentlich ganz im Speziellen etwas für Familien mit Kindern machen.
Ja.
Und zwar ein Rundumpaket für sozial schwache Familien. Aber wie das aussieht, hatte bei uns überhaupt noch niemand eine Ahnung. Ich bin dann losgefahren. Und zwar nach Berlin.
Ja.
Nach Berlin, da gibt es die Arche, die hat seinerzeit schon 300 Kindern, die zu Hause nicht gut versorgt werden, ein warmes Mittagessen angeboten. Ich bin einfach mal dorthin gefahren, um zu schauen, wie kann sowas ablaufen? Mhm. Kein Vergleich zu Gütersloh natürlich. Aber wir konnten uns einige Dinge mitnehmen, die wir dann einfach in eine Kindersuppenküche, wie sie nämlich hieß am Anfang, einbauen wollen.
Ja.
Aber das war alles nicht so einfach. Bis die Kindersuppenküche ans Laufen kam, wenn ich das sagen darf, im Mai 2005 wurde das gegründet und installiert. Im Dezember ist es erst angelaufen. Und da möchte ich einfach sagen, da bin ich froh, dass wir da einen langen Atem hatten, weil wir hatten den Gedanken, Kinder zu unterstützen und in Kinderarmut, das war ja damals schon das Thema, das ist es heute überhaupt auch noch, und ihnen Hilfsangebote zu geben, die pädagogisch wertvoll sind, die unterstützen, die aber auch eine Mahlzeit anbieten. Ja. Und das alles unter einen Hut zu bringen und in ein gutes System zu packen, das war jetzt unsere Aufgabe.
Ja, dein Konzept, du verfolgst das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Kannst du uns ein Beispiel geben, wie so eine Unterstützung eigentlich so richtig in der Praxis aussieht?
Ja, die Familien, die zu uns kommen seit 19 Jahren, die haben alle miteinander ein großes Paket an Sorgen und Nöten zu tragen.
Ja.
Ich biete zum Beispiel in einer Essensausgabe ein Elterngespräch an, wenn es denn notwendig ist. Und dann kommt eine Familie zu mir, die große Probleme hat, die auch erwartet erstmal, dass wir die lindern und beheben können. Das können wir natürlich nicht. Da tritt dann in Kraft, dass wir in andere Hilfesysteme weiterleiten können. Aber das, was wir als Einrichtung Kinderküche machen können, das tun wir auch. Mhm. Und zwar nehmen wir sie an der Hand und sagen, was können wir gemeinsam zur Problemlösung ansteuern.
Ja.
Das heißt, bei uns ist es nicht machbar, einfach nur die Hand aufzuhalten, Dinge in Empfang zu nehmen und sich selber zu schonen.
Ja.
Also wir nehmen sie mit
aktiv
und fordern sie auf, ihre eigene Situation gemeinsam mit uns zu lösen.
Verstehe. Das ist das Prinzip auch bei den Kindern, bei der Kindarbeit, aber dieses Selbsthilfeprinzip gilt natürlich auch für die Suppenküche. Küche, denke ich mir. Und da stelle ich mir das schwieriger vor, wenn da jemand, der drogenabhängig ist oder Alkoholiker ist, zu euch kommt, dem verweigert ihr natürlich nicht die Tür, also macht die Tür nicht zu und sagt, du musst ja erstmal zusehen, dass du es hinkriegst, sondern da ist das schwieriger umzusetzen, stelle ich mir vor.
Aber das ist so, da hast du vollkommen recht. Die Arbeit bei den Erwachsenen ist genau so, wie du die gerade beschrieben hast. Das sind Erwachsene, die sind am Ende in der Kette unten angekommen und können ihre Probleme auch selber bearbeiten oder auch durch Beratungsstellen und Hilfestellung. Aber die Arbeit in der Kinderküche ist eine völlig andere.
Ja.
Da haben wir natürlich auch die Situation der Kinder, die zu Hause einfach nicht gut versorgt sind.
Ja.
Durch Hartz IV, heute Bürgergeld.
Ja.
Wir hatten den Essraum voll mit Familien, die alle Sorgen und Nöte hatten und die gilt es für uns als Mitarbeiter A wahrzunehmen und B zu überlegen, welche Hilfsangebote kann es geben, um da ein bisschen zu entlasten? Bei uns ist es so, wenn Sie da ein Hilfsangebot entwickeln, dann ist es kaum noch zurückzunehmen, wenn es erstmal in den Köpfen der Familien angekommen ist, ohne ohne Mütter, ohne Väter, keine Kinder. Und das bedeutet einfach, dass wir die Eltern davon überzeugen müssen, ein Angebot wie zum Beispiel ein Kochkurs, wie zum Beispiel eine Kleinkindgruppe, dass das förderlich ist für ihr Kind. Aber Markus, wie lange das dauert,
ja.
Und dafür braucht man einen langen Atem. Wie viele Projekte haben wir vorbereitet zu Beginn und es ist niemand gekommen? Und da muss ich einfach sagen, ich freue mich darüber, dass wir es möglich machen konnten, weil finanziell hat sich das auch nicht gut getragen. Aber wir sind ja ein freier Träger, wir haben das ausgehalten und konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich immer weiterentwickeln.
Wie wichtig ist eigentlich die Partnerschaft mit der evangelischen Kirchengemeinde Stadtmitte für deine Arbeit mit der Suppenküche?
Also damals, 2002, haben wir über die evangelische Kirchengemeinde grünes Licht bekommen, in die Räumlichkeiten, das hatte ich eben schon erwähnt, einzuziehen, sie über die Jahre, weil Gästezahlen gestiegen sind, auszubauen. Wir waren dort oder sind immer noch im Souterrain und da lagen viele Räumlichkeiten brach,
ja,
die wir aufgemöbelt haben, die wir uns so fertig gemacht haben, dass wir gut arbeiten konnten. Und ganz wichtig dabei ist eigentlich, dass wir 2021, 2022 ja eine ganz wichtige Situation hatten, wenn es um die, wie soll ich sagen, Sicherheit in unseren Räumen geht.
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Situation und das würde ich gerne mal kurz erwähnen. Wir hatten ein Kontingent von 70 bis 75 Gäste, die bei uns in einer Essensausgabe Platz gefunden haben. Und durch diese Anordnung der Berufsgenossenschaft mussten einige Dinge geändert werden, wie zum Beispiel Türen verbreitert, die nach außen aufgehen mit Panikschloss. Wir mussten in unserem Essraum 3 Fluchtfenster einrichten.
Also massive bauliche Veränderungen.
Massive bauliche Veränderungen. Mhm. Und jetzt kommt eben die finanzielle Seite, die haben wir gut hinbekommen mit der evangelischen Kirche, die unsere Vermieter sind.
Mhm. Ihr arbeitet mit einem starken ehrenamtlichen Team und was motiviert eigentlich die Menschen, die sich bei euch engagieren?
Da würde ich gerne drauf eingehen. Markus, ich würde noch mal zu diesen baulichen Veränderungen gehen wollen.
Okay.
Weil das war ein Einschnitt, den wir so alle nicht erwartet haben.
Mhm.
Wir haben in der letzten Konsequenz in unserem Essraum 30 Sitzplätze, die geblieben
okay.
sind, aus sicherheitstechnischen Gründen, die alle gut sind.
Ja.
Aber diese 30 Plätze haben uns tatsächlich in eine Lage gebracht, dass wir überlegt haben, hören wir auf oder machen wir weiter? Wir hätten dann 160 Leute da draußen stehen und müssen ein Konzept entwickeln, das den 30 Sitzplätzen gerecht wird. Mhm. Und was ich noch als Konsequenz, und das liegt mir am Herzen, das einfach zu sagen, wir hatten Weihnachtsfeiern für am 24. direkt am Heiligen Abend für alle, die einsam und alleine sind, da waren 120 Menschen bei uns in der Einrichtung mit einem wunderbaren Programm, um ihnen einfach zu zeigen, dass wir sie wertschätzen. Das fällt alles weg. Wenn man dann darüber nachdenkt, hat sich der Vorstand dafür entschieden und auch die Gründerin weiterzumachen. Denn für mich steckt da ganz viel Arbeit drin von Anbeginn.
Ja.
Und ich habe einfach für diese auf 30 Sitzplätze beschränkte Situation ein neues Konzept geschrieben.
Ja.
ein rotierendes Konzept. Ich habe mit meinen Gästen gesprochen, das mache ich immer so, wenn ich Entscheidungen vor mir habe. Ich habe mit den wenigen Mitarbeitern, die mir nach Corona geblieben sind, eine 360-Grad-Wende in unserer Einrichtung hinbekommen. Mhm. Und ich bin dankbar dafür, dass es heute so läuft.
Super. Habt ihr euch da so dynamisch weiterentwickelt, euch den Situationen auch entsprechend angepasst? Zu deinen ehrenamtlichen Mitarbeitern, wie kommt diese Motivation bei den Menschen? Was motiviert die Menschen, sich bei euch zu engagieren?
Vor Corona hatte ich über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich an den verschiedensten Stellen in unserer Einrichtung engagiert haben. Nach Corona nur noch eine Handvoll. Mhm. Mit denen habe ich weitergemacht und die sind dann peu à peu gewachsen bis auf circa 70 für alle Bereiche. Und die Motivation, die hinter jedem Einzelnen steckt, der sich einmal die Woche, zweimal die Woche bei uns engagiert, ist eigentlich die, dass sie helfen möchten. Mhm. Dass sie die Option haben, 4 Wochen zu schnuppern, zu gucken, ist das überhaupt mein Ehrenamt? Und danach entscheiden wir uns. Mhm. Danach ist es so, dass wir, dass die meisten unserer Ehrenamtlichen sagen, ja, das wollte ich immer schon machen, Essen ausgeben oder andere Tätigkeiten auszufüllen. Ich fühle mich wohl hier.
Ja, ich möchte nochmal zur Finanzierung nochmal eine Frage oder zwei Fragen stellen, weil das natürlich absolut euer Fundament ist, eurer Arbeit. Nochmal genau, wie finanziert sich die Suppenküche exakt und welche Rolle spielen dabei Spenden? Ihr seid sehr stark auf Spenden angewiesen.
Wir sind zu 100% spendenfinanziert. Das bedeutet, dass ich total fleißig sein muss. Ich bin auf Social Media, ich habe Facebook, ich habe Instagram. Ich habe einfach festgestellt, dass ich dort auf diesen Kanälen ganz viele Menschen erreiche. Ich habe eine stets aktuelle Homepage, die ich selber pflege. Und die Spenden sind zu 100% von Bürgerinnen und Bürgern, die uns wohlgesonnen sind, aber auch Firmen, die hier in Gütersloh und auch darüber hinaus ansässig sind. Mhm. Das resultiert einfach aus einer guten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Berichte im GT-Info.
Ja, danke, herzlichen Dank fürs Kompliment. Ja, wir machen das total gerne und sind überzeugt, sind nicht die Einzigen. Man hört sehr, sehr viel oder liest sehr viel auch von dir. Kannst du noch kurz was zum geschäftsführenden Vorstand und dessen Aufgaben erzählen?
Ja, das sage ich gerne. Und zwar sind wir ein freier Träger. Ja. Und wir steuern uns unsere Geschicke durch einen geschäftsführenden Vorstand. Mhm. Der ist im Amtsgericht Gütersloh eingetragen und B besteht er aus der ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden und dem Kassierer. Und die Aufgaben von uns dreien ist, Struktur zu geben in der großen Einrichtung, die sich ja fast zu einem mittelständischen Betrieb entwickelt hat. Wir sind Arbeitgeber und wir gestalten und verantworten die ganze Geschichte.
Holt euch Inspiration für eure nächste Shoppingtour auf gt-shop.de.
Inge, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Welche Ideen, welche Visionen hast du für die zukünftige Entwicklung deiner Suppenküche und der Kinderküche?
Also zum einen würde ich gerne beide Seiten weiterentwickeln. Das ist aber in der Form, wie ich das gerne hätte, nicht möglich in unseren Räumen. Sie sind einfach nicht groß genug. Das andere ist, wir werden im nächsten Jahr mit Sicherheit mehr nach draußen gehen, mehr Präsenz zeigen auf dem Berliner Platz. Das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Und ja, was die Weiterentwicklung dann so mit sich bringt, wird man sehen. Wir sind ja auch situationsabhängig.
Gibt es da konkrete Projekte, Initiativen, die schon in der Planung sind?
Die gibt es noch nicht. Die entwickeln sich eigentlich in der Arbeit.
Mhm. Wo können Interessierte, die jetzt den Podcast hören oder die gelesen haben über eure Arbeit, wie können diese Interessierten mehr über euch erfahren oder jetzt auch direkt sagen, ich möchte spenden, mein Portemonnaie öffnen und spenden?
Dafür haben wir eine Kontaktsituation. Das ist unsere Bürotelefonnummer.
Die kannst du gerne gerade mal nennen.
21 19 888. Da kann man den Spendenwunsch anmelden oder man geht einfach auf unsere E-Mail-Adresse. Und wenn man genau hingucken möchte, was macht die Suppenküche und die Kinderküche eigentlich, dann geht man auf unsere Homepage. Die findet man im Internet. Dann geht das weiter.
Ist die Bereitschaft jetzt vor Weihnachten besonders groß zu spenden? Merkt ihr das, dass ihr da ein erhöhtes Spendenaufkommen habt? Und wie ist denn überhaupt die Situation jetzt dann vor Weihnachten? Kommen vermehrt Leute dann zu euch?
Wir haben das ganze Jahr über Spendenaufkommen. Es ist natürlich klar, dass zu Weihnachten die Herzen offen sind und das Portemonnaie auch. Da haben wir einen Zulauf auf unserem Spendenkonto. Das sieht man auch jedes Jahr so. Vermehrt Gästezahlen vor Weihnachten, das können wir nicht feststellen.
Die sind ganz, ganz schrecklich lang, diese Kontonummern oder IBAN-Nummern. Hast du die im Kopf? Hast du die da? Oder ansonsten könntest du die gerade sagen, können wir die Gelegenheit nutzen. Ich hätte Verständnis dafür, dass du die nicht drauf hast. Kannst du die sagen, dass denn jemand, der das hört, gerade sofort spenden kann?
Also da muss ich passen.
Okay, also klar, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann meine auch nicht auswendig. Also wie gesagt, die IBAN-Nummer ist übers Internet sofort für eine tolle, großzügige Spende ersichtlich. Ne?
Gerne. Und diese Spende geht zu 100% in die Projekte der Gütersloher Suppenküche. Das kann ich hier als Vorsitzende und Gründerin so sagen.
Super. Inge, was möchtest du den Menschen, die vielleicht Unterstützung benötigen oder sich ehrenamtlich engagieren möchten, noch zum Abschluss hier mit in unserem Podcast mit auf den Weg geben?
Also ich würde mich freuen über weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt aufgrund dieses Podcasts den Entschluss fassen, so, da gehe ich doch mal hin, nutze die 4 Wochen Probezeit und schaue mir das an. Auf der anderen Seite brauche ich dringend die Situation, die ich ändern möchte, durch Ehrenamtliche an einem Freitag.
Ja.
Da haben wir noch ein Relikt aus der Corona-Zeit, die sogenannte Fensterverteilung. Da brauche ich noch eine Mannschaft, die das ab 2025 steuert.
Okay, das ist auch ein Appell, ein Wunsch von dir. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Gütersloherinnen und Gütersloher das hören. Öffnet eure Herzen. Öffnet eure Portemonnaies, spendet, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich kann das auch nur unterstützen. Wir versuchen das auch in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten. Inge, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du noch da bist. Und das war ja nur eine ganz kleine Facette deiner großen Arbeit, deiner breiten Range an Geschichten. Wer sich dafür interessiert, kann sich mit Inge in Verbindung setzen und kriegt dann viel mehr auch Einblick in die Arbeit. Inge, ich wünsche dir jetzt auch für die Weihnachtszeit alles Gute und eine wirklich erfolgreiche Arbeit und noch ganz, ganz viele Jahre mit deinen tollen Projekten. Inge, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Bye.